Die, die regelmäßig hier sind, wissen das, dass wir seit einer Weile intensiver als vorher nach Gottes Auftrag für unsere Gemeinde fragen, was sollen wir in dieser Stadt tun? Und da gibt es einige sehr konkrete Überlegungen für Dienste, die wir in dieser Stadt, an dieser Stadt tun sollen. Und ich bin sehr froh darüber, was sich da tut und was Gott da in Gang gesetzt hat, weil ich das so ja wirklich wahrnehme, dass nicht wir gesagt haben, wir müssten doch jetzt endlich mal, sondern dass Gott da etwas in Gang gesetzt hat. Ich bin sehr gespannt, wo wir da rauskommen. Aber ich glaube, es ist gut, wenn wir immer wieder uns auch erinnern und zurückgehen und fragen, was ist grundlegend der biblische Auftrag für Gemeinde überhaupt? Steht ihr? Es gibt so eine spezifische Aufgabenstellung in einer bestimmten Situation mit einer bestimmten Zielgruppe, aber es gibt auch das, was Gott durch alle Zeiten seiner Gemeinde aufgetragen hat. Es gibt den Plan, den Gott durch alle Zeiten für seine Gemeinde hat. Und die erste Quelle, zu der wir da zurückgehen, ist die Apostelgeschichte und das Leben der Gemeinde, wie es beschrieben wird in der Apostelgeschichte. Und ich bin überzeugt, dass das nicht nur eine vielleicht ein bisschen idealisierte Anfangsgeschichte nur ist, nach dem Motto, die Vergangenheit war noch nie so schön wie heute, je länger sie her ist, sondern dass wir in der Apostelgeschichte etwas davon lesen, wie Gott sich Gemeinde vorstellt, auch heute. Nicht 1:1, wir gehen nicht nach Jerusalem in den Tempel zum Beten, aber die Qualität von Gemeindeleben, die da ist, die geistliche Dynamik, die da ist. Ich glaube, das ist das, was Gott für seine Gemeinde zu allen Zeiten möchte. Und wenn wir für Erweckung beten, wenn wir uns nach Erweckung ausstrecken, dann habe ich immer diesen Begriff im Kopf. Erweckung ist eigentlich die Rückgewinnung von neutestamentlicher Normalität. Erweckung ist die Rückgewinnung neutestamentlicher Normalität. Also das, wie die Christen im Neuen Testament gelebt haben, das ist eigentlich normal. Und wie wir durchschnittlich leben, ist eher unnormal. Und wenn wir für Erweckung beten, dann beten wir, lass uns dahin zurückkommen, dass wir diese geistliche Qualität leben. Und wir lesen von dieser Qualität gleich am Anfang der Apostelgeschichte. Der Lukas ist so freundlich, dass er das gleich zusammenfasst. In Kapitel 2, da hat Petrus diese Predigt gehalten am Pfingsttag und die Leute sind getroffen von Gottes Wort und sie fragen, was sollen wir tun? Und er sagt, lasst euch taufen, tut Buße und ihr werdet empfangen, die Gabe des Heiligen Geistes. Und dann 2, Vers 41 heißt es, die nun sein Wort annahmen, ließen sich taufen und an diesem Tage wurden hinzugefügt etwa 3000 Menschen. Sie blieben aber beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und im Gebet. Es kam aber, das ist doch faszinierend, eine Predigt, 3000 Leute bekehren sich, da ist Gemeinschaft, da ist die Starprediger, die Apostel selbst, dem Gottes Wort weiter, da ist eine tiefe Gemeinschaft. Wir lesen später, dass diese Gemeinschaft auch bis zum Geldbeutel durchgedrungen ist, dass es keine Armen in der Gemeinde gab, weil sie füreinander gesorgt haben. Und mich fasziniert das. Ich denke, so wünsche ich mir Gemeinde, so wünsche ich mir mein geistliches Leben. Ich habe abgebrochen, sie blieben in der Gemeinschaft, im Brotbrechen, im Gebet. Es kam aber Furcht über alle Seelen. Und es geschahen auch viele Wunder und Zeichen durch die Apostel. Bei den Wundern und Zeichen steigen wir wieder ein. Wie ist das mit dieser Furcht über alle Seelen? Da kann man vielleicht drüber stolpern. Ja, wünsche ich mir das auch. Wie geht es mir damit? Ich habe mal nachgeschaut in der Guten Nachrichtbibel, die ich normalerweise sehr schätze, ist dieser Vers 43 übersetzt, alle in Jerusalem spürten, dass Gott am Werk war. Also Luther, es kam aber Furcht über alle Seelen. Gute Nachrichtbibel, es merkten alle in Jerusalem, dass Gott am Werk war. Das ist sicher richtig, dass sie das gespürt haben, aber es ist eben doch auch wichtig, wie sie es gemerkt haben. Sie haben nicht einfach alle auf der Straße getanzt oder irgendein warmes, wohliges Gefühl gehabt, sondern sie sind Gottes Macht begegnet. Sie sind Gottes Herrlichkeit begegnet. Und das hat nicht nur für Tanzen auf den Straßen gesorgt, von großer Freude ist dann auch hier in diesen Versen etwas weiter unten die Rede. Aber es hat auch für ein Erschrecken gesorgt. Es hat auch für ein Erschaudern vor der Größe Gottes gesorgt und vielleicht für ein Erkennen, das, was wir hier tun, das ist ernst. Wir spielen hier keine Spiele, das ist nicht irgendein Zeitvertreib, irgendeine Vereinsmeierei, so Kaninchenzüchter, war die Gebühr zu hoch, dann gehe ich halt in die Gemeinde, sondern wir begegnen dem erhabenen Gott. Und wenn wir dann weiterlesen in der Apostelgeschichte, dann lesen wir weiter davon, wie Menschen diesem erhabenen Gott begegnet sind und wie dieses Erschrecken auch aussehen konnte. Und bei dieser Geschichte wird nicht gesagt, dass das dann ständig so passiert ist, aber hier ist es geschehen. Und das ist so eine Geschichte, über die ich noch nicht viele Predigten gehört habe, aber ihr kommt jetzt zu dieser Freude und ich möchte den Text lesen aus Apostelgeschichte Kapitel 5. Apostelgeschichte 5, die Verse 1 bis 11. Ein Mann aber mit Namen Hananias mit seiner Frau Sapphira verkaufte einen Acker. Doch er hielt mit Wissen seiner Frau etwas von dem Geld zurück und brachte nur einen Teil und legte ihn den Aposteln zu Füßen. Petrus aber sprach: Hananias, warum hat der Satan dein Herz erfüllt, dass du den Heiligen Geist belogen und etwas vom Geld für den Acker zurückbehalten hast? Hättest du den Acker nicht behalten können, als du ihn hattest? Und konntest du nicht auch, als er verkauft war, noch tun, was du wolltest? Warum hast du dir dies in deinem Herzen vorgenommen? Du hast nicht Menschen, sondern Gott belogen. Als Hananias diese Worte hörte, fiel er zu Boden und gab den Geist auf. Und es kam eine große Furcht über alle, die dies hörten. Da standen die jungen Männer auf und deckten ihn zu und trugen ihn hinaus und begruben ihn. Es begab sich nach einer Weile, etwa nach 3 Stunden, da kam seine Frau herein und wusste nicht, was geschehen war. Aber Petrus sprach zu ihr: Sag mir, habt ihr den Acker für diesen Preis verkauft? Sie sprach: Ja, für diesen Preis. Petrus aber sprach zu ihr: Warum seid ihr euch denn einig geworden, den Geist des Herrn zu versuchen? Siehe, die Füße derer, die deinen Mann begraben haben, sind vor der Tür und werden auch dich hinaustragen. Und sogleich fiel sie zu Boden, ihm vor die Füße und gab den Geist auf. Da kamen die jungen Männer und fanden sie tot, trugen sie hinaus und begruben sie neben ihrem Mann. Und es kam eine große Furcht über die ganze Gemeinde und über alle, die das hörten. Herr, wir beten, dass du dein Wort an uns segnest. Amen. Das ist eine krasse Geschichte, voller Tragik. Und ich glaube, dass Gott durch diese Geschichte zu uns reden möchte. Und ich glaube, Gott wünscht sich eine Gemeinde, die ihn fürchtet. Eine Gemeinde, die Gott fürchtet. Worum geht es hier? Es geht mit Geld los, aber das Geld ist eigentlich nur der Auslöser. Was war die Situation? Ich habe es eben schon angedeutet, die Gemeinde in Jerusalem hat ihren Besitz geteilt. Das sah nicht so aus, dass sie einfach alles zusammengeschmissen haben, wie in einer großen fröhlichen Kommune, sondern sie hatten Privatbesitz, aber wenn Not da war, wenn da jemand war, der in Armut geriet, dann hat irgendjemand aus der Gemeinde etwas verkauft, was er hatte, ein Grundstück, ein Haus oder ein Auto, einen Zweitwagen oder was auch immer, und hat es zu Geld gemacht und dieses Geld dann eingesetzt, um den Armen in der Gemeinde zu dienen. Und wir lesen dann, dass es niemand unter ihnen gab, der arm war. Und auch nicht einer sagte von seinen Gütern, dass sie sein wären, heißt es in 4, Vers 32. Also in diesem Sinn, das, was ich habe, das stelle ich der Gemeinschaft zur Verfügung, wo Not ist, wo Bedarf ist. Fantastisch. Und die Apostel haben das verwaltet. Später lesen wir dann, dass sie das delegieren. Aber hier bringt deshalb Hananias auch dieses Geld und legt es den Aposteln zu Füßen. Und Petrus hat da sozusagen den Vorsitz. Und diese beiden, Hananias und Sapphira, verkaufen jetzt ihren Acker und geben nur einen Teil an die Gemeinde. Ist das ein Problem? Ist das Sünde, nicht alles zu spenden? Nein, Petrus sagt ganz deutlich, ihr hättet das behalten können. Ihr hättet den Acker überhaupt gar nicht erst verkaufen müssen. Oder als ihr es getan habt, war das der Erlös immer noch euer Eigentum. Es war eure freie Entscheidung, was ihr damit macht. Also es gab in der Gemeinde kein Gesetz, dass man immer alles abdrücken muss, was man da einnimmt. Das Problem war ein anderes. Es war, naja, wir würden sagen, vielleicht diese kleine Unkorrektheit. Sie haben nicht so ganz die ganze Wahrheit gesagt. Sie haben da etwas zurückgehalten. Man kann das auf viele schöne Weisen umschreiben. Das altmodische Wort ist Lüge. Sie haben behauptet, sogar nochmal auf Nachfrage, behauptet, ja, das sind 100% von dem, was wir eingenommen haben, ohne Bearbeitungsgebühren und sonst was. Das ist der gesamte Verkaufspreis für den Acker. Warum machen sie das? Wie gesagt, das hat sie niemand gezwungen. Wenn heute jemand ein Grundstück oder ein Haus verkauft und dann schon den 10. davon in die Gemeinde gibt, dann sind schon alle froh. Da wird keiner meckern, dass sie da noch was behalten haben. Ne? Also warum machen sie das? Wir lesen ein paar Verse vorher, am Ende von Kapitel 4, von Josef aus Zypern, der auch genannt wird Barnabas. Das ist der Barnabas, der dann später noch eine wichtige Rolle spielt. Der hatte einen Acker, heißt es im letzten Vers von Kapitel 4, und verkaufte ihn und brachte das Geld und legte es den Aposteln zu Füßen. Also da haben wir sozusagen das Vorbild. Und wahrscheinlich ist das schon aufgefallen, wahrgenommen worden. Der hat eine bestimmte Stellung vor den Aposteln gehabt, eine bestimmte Anerkennung, dieser Josef. Später wird er dann als Mitarbeiter mitgenommen. Ananias und Sapphira wollten vielleicht diese Anerkennung haben. Aber sie wollten sie billiger haben. Sie wollten diese Anerkennung haben, aber sie wollten sie billiger haben. Ihnen ist es wichtiger, heilig zu erscheinen, als heilig zu sein. Ihnen ist es wichtiger, heilig zu erscheinen, als heilig zu sein. Oder anders gesagt, es war Ihnen wichtiger, vor Menschen gut auszusehen, als in einer intakten Beziehung mit Gott zu stehen. Es war Ihnen wichtiger, vor Menschen gut auszusehen, als in einer intakten Beziehung mit Gott zu stehen. Und das ist eigentlich die Definition für Menschenfurcht. Ja, wenn du jemand anders mehr fürchtest als Gott, wenn dir das, was jemand anders über dich denkt, wichtiger ist, als was Gott über dich denkt. Das ist Menschenfurcht und das macht uns unfrei. Das legt uns in Ketten. Ihr kennt, das gibt es verschiedenen Formen, das gibt es in diesem Konsumgewand. Ja, ihr kennt das, wir kaufen Dinge, die wir nicht brauchen, mit Geld, was wir nicht haben, um Menschen zu beeindrucken, die wir nicht mögen oder so. Ja? Das ist diese Unfreiheit. Und vielleicht erkennen wir an der Stelle schon etwas davon, warum Gottesfurcht uns in die Freiheit führt. Weil sie uns von dieser Sklaverei befreit. Also, Gott ist barmherzig. Und er straft ganz offensichtlich nicht regelmäßig, so wie hier in dieser Geschichte. Und sonst würde ich hier wahrscheinlich nicht vorne stehen oder zumindest diese Predigt nicht zu Ende bringen. Aber diese Versuchung ist dieselbe, die Hananias und Sapphira hatten. Und das ist eine Versuchung ja im Konsum, klar, aber auch in der Gemeinde. Wenn man ein bisschen Übung hat, dann hat man ja die Sprüche drauf. Ja, dann weiß man, wie man redet, dann weiß man, wie man ein Zeugnis gibt, dann weiß man, wie man betet und dass man in der Gemeinde durchkommt. Dass die Eltern nicht meckern oder so. Ja, der Junge ist so fromm und ist im Jugendkreis so voll dabei und er singt immer so schön mit. Da braucht niemand wissen, wie es in deinem Herzen aussieht. Also wenn du die richtigen Vokabeln drauf hast, dann kannst du jeden Hauskreisabend überstehen, notfalls sogar ein Gespräch mit dem Pastor, ohne irgendwie kalte Füße zu kriegen. Nur, das bringt dir natürlich nichts. Das ist ein Spielchen, was du spielen kannst, aber es führt in die Leere. Und die gute Nachricht, wirklich das Evangelium ist, dass Jesus uns frei macht. Dass Jesus uns auch davon frei macht. Und er gibt uns eine Freiheit, dass wir auch mit Sünde in unserem Leben gut umgehen können. Ich muss die Wahrheit nicht mehr verdrehen, die Wahrheit über mich. Ich muss nicht mehr irgendwie das beschönigen oder rumdrucksen oder irgendwelche Masken drüber ziehen, wenn ich den höre, der zu mir sagt, ich kenne dich. Ich kenne dich durch und durch. Und ich weiß, zu was du fähig bist. Selbst da, wo du noch sagst, nee, ich mache vieles, aber das nicht. Petrus war so einer, ja? Er sagte, alles, nur alle, die anderen hier, der Thomas bestimmt, aber ich nicht. Und Jesus hat gesagt, ich kenne dich, ich weiß, wozu du fähig bist und mein Ja über deinem Leben steht fest. Ich sage Ja zu dir. Ich will dich haben. Ich verstoße dich nicht. Nicht, weil du mich so erfolgreich getäuscht hast, weil du mir was vorgemacht hast, wie so ein Heiratsschwindler, der behauptet hat, er wäre Millionär und so weiter und hinterher kommt alles raus. Nein, Gott, kannst du nichts vormachen. Er kennt dich ja durch und durch und er hat Ja gesagt zu dir. Und dann kannst du auch ehrlich vor ihm sein, alles andere nützt sowieso nichts, weil er dich ja sowieso kennt. Ja, manchmal sind wir wie so ein kleines Kind, was sich versteckt, ja, indem sich die Augen zuhält oder den Kopf unter den Tisch steckt oder so und sagt, du siehst mich nicht. Ich glaube, so spielen wir vielleicht mal, ja, Adam im Garten. Ja, wir hörten, dass du kamst und versteckten uns. Und dann brauche ich auch nicht mehr verstecken, mit mir selber zu spielen. Und dann brauche ich mich auch vor anderen nicht mehr verstellen. Das heißt nicht, dass ich alle meine Sünden jedem erzähle, den ich auf der Straße treffe. Ich muss dieses Versteckspiel nicht mehr spielen. Petrus, geleitet vom Heiligen Geist, durchschaut Ananias und Sapphira. Warum hat der Satan dein Herz erfüllt, dass du den Heiligen Geist belogen hast? Du hast nicht Menschen, sondern Gott belogen. Petrus weiß, hier geht's nicht einfach nur um ein bisschen Geld. Die sollen sich doch freuen über die Spende, die sie gekriegt haben. Und wenn die das für ihr Ego brauchen, sich da so ein bisschen aufzuplustern als die großen Gönner, na gut, geschenkt. Nein, es geht hier um eine geistliche Auseinandersetzung. Und das ist für Petrus nicht Theorie. Er kam aus diesen Kämpfen. Das ist der gleiche Petrus, der Jesus versucht hat zu beraten auf dessen Weg nach Jerusalem. Das widerfahre dir nur nicht, Herr. Und wie hat Jesus geantwortet? Geh hinter mich, Satan. Du meinst nicht was göttlich, sondern was menschlich ist. Das ist der gleiche Petrus, der viel später schreibt, das haben wir letzte Woche auch gehört, euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlinge. Petrus hat seine eigenen Erfahrungen. Ich habe mir überlegt, ob er, als er den Brief geschrieben hat, vielleicht auch an Ananias und Sapphira gedacht hat. Mit einem Schmerz im Herzen. Darüber, dass der Teufel die beiden verschlungen hat. Petrus weiß, der Teufel ist aktiv. Das ist nicht irgendein komisches, frommes Gerede. Und wir müssen damit rechnen, dass er angreift. Wir müssen damit rechnen, dass er uns belügt. Dass er uns entmutigen und dass er uns verführen will. Und es ist wichtig, dass wir dem ins Auge sehen. Weil wenn ich nicht weiß, dass ich im Krieg bin, einfach denke, ich gehe hier nur spazieren, dann bin ich ein schnelles Opfer. Aber wenn ich das weiß, dann bin ich nicht schutzlos ausgeliefert. Petrus im gleichen ersten Petrusbrief fährt dann fort, geradezu lapidar. Also er sucht, wen er verschlinge, dem widersteht fest im Glauben. So einfach. Ja? Also es ist erstaunlich, nachdem er das aufbaut mit dem brüllenden Löwen, dann sagt er, dem widersteht fest im Glauben. Also wir haben keine Garantie, dass wir vom Teufel verschont bleiben. Aber wir haben die Autorität zu widerstehen. Wir haben die Autorität zu sagen, stopp. In Luthers Worten, in dem Lied, ein Wörtlein kann ihn fällen. Und dieses Wörtlein ist der Name Jesus. In Jesu Namen weiche zurück. Und Petrus fragt den Ananias, warum? Warum hat der Satan dein Herz erfüllt? Damit sagt er ja, das wäre nicht nötig gewesen. Du warst dem nicht schutzlos ausgeliefert. Er fragt dir nicht, warum hat der Teufel dich hinterrücks angesprungen und du konntest ja nichts dafür, du Ärmster, wie in so einem Vampirfilm, ja, wo dann einer gesprungen kommt. Sondern die Frage ist, warum hast du ihm Tür und Tor geöffnet? Ihr Lieben, die Bibel ist ganz klar, wenn sie über Sünde spricht, sagt sie einerseits, alle als Christen haben wir eine neue Identität. Wenn du neues Leben bekommen hast von Jesus, da hast du eine neue Identität. Und dann nennt die Bibel dich nicht mehr Sünder. Paulus schreibt nirgends an die begnadigten Sünder in Rom oder so. sondern er schreibt an die Heiligen und Geliebten in Christus Jesus. Das sind Heilige und Geliebte, die aber manchmal sündigen. Da ist die Bibel dann auch sehr klar, wenn sie sagt, zum Beispiel im ersten Johannesbrief, wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, so belügen wir uns selbst. Und die Wahrheit ist nicht in uns. Aber wenn wir unsere Sünde bekennen, dann ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Also die Bibel rechnet damit, dass Sünde vorkommt in unserem Leben. Aber gefährlich wird es da, wo wir der Sünde ein Bleiberecht einräumen, wo wir ihr erlauben, sich häuslich einzurichten, wo sie sozusagen ihren Namen auf unseren Briefkasten klebt. Ja? Und ich meine jetzt nicht Sünde, mit der du ringst, die du noch nicht unter den Füßen hast, wo du weißt, ja, da ist ein Schwachpunkt und da kommt es immer wieder vor, dass ich stolper und dann stehe ich durch Gottes Gnade wieder auf. Sondern ich rede davon, dass du da, wo du Sünde erkannt hast und sie gewähren lässt in deinem Leben. Und da gewinnt sie Macht. Es gibt ein interessantes Wort im Epheserbrief. In Epheser 4, 26 sagt Paulus, lasst die Sonne nicht über eurem Zorn untergehen. Also versöhnt euch vorm Schlafengehen möglichst. Das ist ein guter Rat für Ehepaare, auch für WGs, auch für andere. Und gebt nicht Raum dem Teufel. Also, mit anderen Worten, wo ich an, zum Beispiel an Groll festhalte, sage, da soll der doch erstmal kommen. Wo ich nicht vergebe, da gebe ich dem Teufel Raum. Da gebe ich ihm einen Ansatzpunkt, ja, wie so ein Brückenkopf in meinem Leben. Und durch mein Handeln bekenne ich, in dieser Sache ist Jesus nicht der Herr. Ja, wenn du sagst, Jesus, alles gehört dir, aber mein Ärger auf meinen Nachbarn oder dieser Frust meiner Frau gegenüber. Das ist meins. Das behalte ich, das kriegst du nicht. Dann sage ich, Jesus, da bist du nicht Herr. Und in geistlichen Dingen gibt es kein Niemandsland. Da gibt es keinen neutralen Boden. Und dann kommt ein anderer Herr, der sich da breit macht. Und wenn Petrus sagt, warum hat der Teufel dein Herz erfüllt, dann steht das, denke ich, dahinter, dass Ananias immer wieder dem Teufel Raum gegeben hat. Da war ein Neid. Ah, der Josef wieder, der Barnabas. Er ist sowieso, denkt er, er ist hier der tolle Hecht, weil er hier das alles spendet. Da war eine Geltungssucht. Da war Habgier. Ja, es war ihm, die Anerkennung war ihm dann doch nicht so wichtig, dass es er bereit gewesen wäre, das ganze Geld zu geben. Und das sind viele Entscheidungen, wo ich an Dingen festhalte, Dinge kultiviere, wo sich mein Herz verhärtet, dass Petrus irgendwann sagen kann, warum hat der Satan dein Herz erfüllt. Jesus, lieben, Jesus ist Sieger. Er hat am Kreuz die Sünde besiegt und den Teufel besiegt und den Tod besiegt. Und in seinem Sieg ist auch Kraft für uns, dass wir dem Teufel und der Sünde widerstehen können. Und wo wir doch fallen, wo wir dem Teufel Raum gegeben haben, auch da ist bei Jesus Vergebung, auch da ist bei Jesus Freiheit. Du musst nicht sagen, ja gut, hättest mir das vor 3 Jahren gesagt, aber jetzt ist es zu spät. Nein, er führt dich den Weg heraus. Und diesen Weg raus hätte es auch für Hananias und Sapphira gegeben. Petrus hat sie konfrontiert, vom Heiligen Geist geleitet. Und wenn sie an der Stelle hätten sie ihre Sünde bekennen können. Ich bin mir sicher, Gott hätte ihnen einen Weg daraus gezeigt. Aber sie waren da verhärtet. Jesus lädt dich ein, den Schritt rauszugehen. Aber da, wo sich Sachen festgesetzt haben, wo Sünde sich eingenistet hat bei dir. Und dann möchte ich dich dringend bitten, das nicht wieder mit nach Hause zu nehmen, sagen, da schlafe ich nochmal drüber, sondern das heute in diesem Gottesdienst oder direkt im Anschluss an den Gottesdienst mit Jesus zu bereinigen und gerne mit jemandem, der dich dabei unterstützt. Noch eine Frage, um wen geht es hier? Petrus sagt etwas Interessantes, er sagt, du hast nicht Menschen, sondern Gott belogen. Also, wenn wir uns die Geschichte angucken, können wir sehen, ja, sie haben gerade den Petrus belogen, ne? Sie haben Menschen belogen. Aber Petrus sagt, das ist nicht das eigentliche Drama. Das eigentliche Drama geht tiefer. Wisst ihr, Wisst ihr, was der Name Hananias bedeutet? Wahrscheinlich eher nicht. Es ist nicht so ein geläufiger Name. Der Name bedeutet, Gott ist gnädig. Der Name heißt, Gott ist gnädig. Kann das sein? Kann das sein, dass jemand so heißt? Das wird hier immer der Johannes heißt. Das ist auch der gleiche Name. Kann es sein, dass wir uns so an die Gnade gewöhnt haben, dass wir uns an die Sünde gleich mitgewöhnt haben? Ja, ist ja nicht so schlimm. Gott vergibt sowieso. Da war das Heinrich Heine, glaube ich, auf dem Sterbebett. Gott wird vergeben. C'est son métier. Das ist doch sein Job. Ja, ist ja nicht so schlimm. Gott vergibt ja. Was soll er sonst machen? Ich bin Gott sehr dankbar für Momente, wo er mir die zerstörerische Macht der Sünde vor Augen geführt hat. Wo mir gezeigt hat, du spielst damit. Wo mir gezeigt hat, du planst ja die Vergebung schon mit ein. Du willst jetzt gar nicht gehorsam sein. Das ist eine bewusste Entscheidung. Das ist ein Spiel und ich zeige dir, wo das hinführt, wenn du auf diesem Weg weitergehst, was du alles zerstören wirst. Ich weiß nicht, ob ihr solche Momente kennt. Das ist schmerzhaft. Aber es ist gut. Es ist gut, wie Paulus sagt, die Traurigkeit nach Gottes Willen. Es gibt eine Traurigkeit, die zum Tod führt, die einfach so eine Depressivität ist. Aber es gibt eine Traurigkeit nach Gottes Willen, die uns zur Umkehr führt. Das ist schmerzhaft, wenn der Heilige Geist dir den Spiegel vorhält. Und ich habe da schon viele Tränen geweint an dieser Stelle. Aber es ist gut und es bringt Frucht. Und wir müssen verstehen, was das Kreuz bedeutet. Wir müssen verstehen, was das Kreuz bedeutet. Dann hat diese Geschichte auch etwas Erlösendes. Ja, wenn wir hier nur diese Geschichte einfach lesen, die haben nicht gespurt, zack, tot. Nein, es geht tiefer. Was hat Jesus am Kreuz getan? Er hat meine Sünden ans Kreuz gebracht. Das heißt, er hat sie getragen. Das heißt, da, wo ich meine Sünden bekenne, da ist Vergebung. Und Gott verdammt mich wegen dieser Sünde nicht mehr, die er vergeben hat. Und ich darf mich deswegen auch nicht mehr verdammen. Und ich sag dir das, vielleicht gibt es Sünde, die Gott dir längst vergeben hat, die vielleicht Jahre oder Jahrzehnte zurückliegt. Und Gott hat dir längst vergeben, die Menschen haben dir vergeben. Aber du hältst es selber immer noch fest. Und sagst, das kann ich mir nie verzeihen. Bist du dann heiliger als Gott? Ja, wenn du Sünde festhältst, die er vergibt, möchte ich dir Mut machen, dass du das loslässt. Du sagst, ja, Jesus, du hast es getragen. Also, das ist eine Sache, die uns befreit. Aber die andere Seite heißt, wenn meine Sünde Jesus ans Kreuz gebracht hat, dann heißt das auch, das war nötig. Dann heißt das auch, meine Sünde war tödlich. Meine Sünde war nicht ein kleiner Fehler, ein kleiner Ausrutscher. Wir haben wie vorhin mit der Lüge, ja, wir haben so allerlei Formen, wie wir das beschönigen. Meine Sünde ist tödlich. Und sie hat entweder mich getötet in der ewigen Verdammnis, oder sie hat Jesus getötet. Der Allmächtige, der allwissende Gott wusste keinen anderen Ausweg, um mit mir klarzukommen, als dass sein Sohn für mich, für dich auch sterben musste. Lass uns begreifen, was das heißt. Also, ich will nochmal von der anderen Seite ganz kurz da rangehen. Warum gibt Gott uns Gebote? Es ist keine willkürliche Schikane, wenn wir Gott kennengelernt haben, wissen wir das. Nach dem Motto, ich will mal ausprobieren, ob die das auch machen. Man kann einiges darüber reden, wie sinnvoll die Gebote sind. Das kann man an einzelnen Geboten nachweisen. Wenn du mal 3 Wochen am Stück durchgearbeitet hast und dann mal wieder was vom Sabbatgebot liest, denkst du, gar keine schlechte Idee. Ja, oder bei manchen Speisegeboten sogar kann man sehen, dass es da Hygieneprobleme gab im Nahen Osten vor 3000 Jahren. Und dann kann man sagen, okay, gar nicht dumm. Und bei vielen anderen, ja, wenn es um Beziehungen geht, dass man Beziehungen nicht zerstören soll. Bei jemandem, der wohlmeinend ist, leuchtet das ein, dass das gut ist. Dass es lebensbejahende Gebote sind. Dass Gott nicht ein Gott ist, der der ein großer Spaßverderber ist, sondern ein menschenfreundlicher Gott, der es gut meint. Und es ist hilfreich, manchmal auch zu verstehen, warum er etwas gebietet oder verbietet. Das macht es leichter, dann zu gehorchen. Ne? Aber das ist nicht das Zentrum. Der Kern der Sünde ist nicht, dass wir uns da selber mit wehtun. Das ist schlimm genug. Aber der Kern der Sünde ist, dass ich Gott verletze. Paulus sagt, ich betrübe den Heiligen Geist.